Wir lesen heute ein Wort aus Matthäus 21. Es ist ja der Palmsonntag. Matthäus 21 von 1 bis 11. Und als sie, nämlich die Jünger und Jesus, Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Füllen des Lastiers Jungen. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagte: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diese uns so wohlbekannte Geschichte lesen und hören, könnten wir uns fragen, nachdem wir ja wissen, wie alles ausgegangen ist, wäre es nicht besser gewesen, wenn Jesus ganz still und heimlich in Jerusalem eingezogen wäre, wie er es auch im vorhergehenden Jahr getan hatte? Er hat ja ohnehin mit diesem Einzug nichts für sich erreicht. Wir empfinden heute dieses Ereignis doch mehr als Hohn und nicht als Triumph für Jesus. Es war für ihn keine Erhebung, sondern eine Demütigung. Hier reitet ein König in seine Stadt, deren Bürger ihn nicht akzeptieren wollen. Denn sie vermeiden es, ihm eine Abordnung zu seinem Empfang entgegenzuschicken, wie es sich einem hohen Gast oder Würdenträger geziemt hätte. Sie hätten ihm als Willkommensgruß ein schönes Pferd mit kostbarem Sattel und Saumzeug nach alter Sitte schicken müssen. Stattdessen reitet er auf einem Esel. Und das galt damals schon als Zeichen der Demut und der Niedrigkeit. George Lamsa schreibt: Fürsten und regierende Personen benützten den Esel nie als Reittier. Ja, einem hohen und mächtigen Besucher durfte ein Esel niemals angeboten werden. Wenn jemand im Nahen Osten wegen ketzerischer Ansicht oder aus anderen seine Moral betreffenden Gründen bestraft wurde, setzte man ihn auf einen Esel und führte ihn durch die Stadt. Ein König also auf einem Esel, der ihm noch nicht einmal selbst gehört und den er nach Gebrauch wieder abgeben muss. Ein König ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schwert, ohne Gefolge. Seine Bahn nicht bedeckt mit kostbaren Teppichen, sondern mit den schmutzigen, schweißgetränkten Gewändern der Pilger. Geschmückt nicht mit kunstvollen Girlanden, sondern mit schnell abgeschlagenen Zweigen und ausgerissenen Krautbüscheln vom Feld. Aber wenn auch die Abordnung aus der Stadt selbst fehlt, so ist doch eine Menschenmenge da, die ihm huldigt und die ihm zujubelt. Es sind Pilger aus Galiläa, eigentlich Fremde und keine Einheimische. Sie sind gerade noch draußen vor den Toren der Stadt, als der Zug beginnt. Und nun jubeln sie ihm zu, freilich nicht als dem, der sie zu Gott führen will, sondern als einen Brotkönig, der schon Tausende vorher satt gemacht hatte. Sie huldigen ihm aus falschen Motiven. Sie meinen, er würde sie vom Joch der verhassten Römer befreien. Sie sehen in ihm gewissermaßen einen Zeloten, einen, der ein irdisches Reich Gottes in Gestalt Israels aufrichten will. Jesus selbst war sich sehr darüber im Klaren, dass es sich bei dieser Huldigung um ein tragisches Missverständnis handelte. Und deshalb antwortet er auch auf die irdisch gefärbten Erwartungen seiner Anhänger mit einer gänzlich unpolitischen Geste. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt. Und nach dem Propheten Zacharia war der Esel auch das Kennzeichen des gewaltlosen Friedenskönigs und das Bekenntnis zur Niedrigkeit und zur Passion, zum Leidensweg. Wenn sein Königreich auch ganz und gar nicht in das irdische Bild eines Königs passen wollte, so war er dennoch ein König. Aber seine königliche Autorität war eine andere als die Autoritäten dieser Welt. Was war der Unterschied seiner Autorität zu den Autoritäten dieser Welt? Was waren damals die Autoritäten in Israel? Zur Zeit Jesu war also Palästina von den Römern besetzt. Die Juden selbst hatten in ihrem Land nicht viel zu sagen. Sie durften lediglich die Steuer eintreiben. Zu mehr taugten sie für das römische Reich nicht. Für die Römer waren die Juden unzuverlässig. Sie hatten längst die Hoffnung aufgegeben, die Juden jemals in das römische Weltreich voll integrieren zu können. Denn die römischen Vorstellungen von Recht und von Religion wurden von den Juden abgelehnt. In Galiläa und Juda bestand deshalb die Autorität Roms lediglich in ihrer größeren Macht. So fügte man sich eben dem Stärkeren. Eine solche Autorität, wie Rom sie ausübte, war im Grunde keine echte. Man versuchte, ihr so weit wie möglich zu widerstehen. Und es gab ja revolutionäre Gruppen, die Rom immer wieder zu schaffen machten. Die Pharisäer und die Obersten des Volkes versuchten ja oft, Jesus in diese Differenzen zwischen den Römern und den Juden mit hineinzuziehen, um so eine Handhabe gegen ihn zu haben. Aber Jesus gab sich dazu nicht her. Die Römer mit ihrer Macht waren also eine Art Autorität in Palästina. Die andere war die Autorität des Kaiphas und der jüdischen Führer. Sie stellten im Grunde genommen die Autorität des Establishments dar, der Etablierten in Israel, das Vorrecht einiger weniger Juden, die an der Macht waren, und diese Macht hauptsächlich von der Religion her auf das Volk ausübten. Solange sie nach dem Gesetz handelten, stellte Jesus das Recht dieser Autoritäten auch gar nicht in Frage. In Matthäus 23 sagt er zu den Juden und zu seinen Jüngern, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Einschränkend fügt er jedoch hinzu, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen mit keinem Finger daran rühren. Trotzdem Jesus einerseits ihre Autorität anerkennt, beurteilt er sie dennoch kritisch und folgt ihnen nicht blind. Unerbittlich stellt er sie bloß, wo immer Ungerechtigkeit, Heuchelei oder Falschheit sich verstecken. Vor ihm können sie kein Theater spielen. Er durchschaut sie. Und weil man das wusste, hielten ihn die damals im Religiösen das Sagen hatten für gefährlich und trachteten ihm danach, nach dem Leben, ihn einfach beiseite zu schaffen. Gerade der besondere Durchblick Jesu, dass er ins Verborgene sehen konnte, dass sie ihm ihre Gesinnung und Haltung nicht verbergen konnte, gerade das zeigt uns die besondere Beschaffenheit der Autorität Jesu. Sie war ganz anders als die Autorität Roms oder als die Autorität des Kaiphas und des Sanhedrins. Und es lag gar nicht in der Absicht, Jesu seine Autorität gegen die Roms oder die des Hohen Priesters auszuspielen, als er hier in Jerusalem einzog. Die Besonderheit der Autorität Jesu besteht nicht nur im Anspruch, der Messias zu sein. Lukas erwähnt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Einzug Jesu in Jerusalem besonders seine großen Taten. Matthäus spricht von der Heilung Blinder und Lahmer. Johannes berichtet den Einzug unmittelbar im Anschluss an die Auferweckung des Lazarus. Und daran wird doch deutlich, Jesu Wort hatte Autorität. Und hier können wir den Begriff Autorität auch mit dem Begriff Vollmacht kennzeichnen. Durch sein vollmächtiges Wort heilte, befreite und rettete er. Jesus wurde auch als Prophet umjubelt. Lukas sagt, die Menschen hingen an seinen Lippen, sie erkannten die Kompetenz des Lehrers. Ein uns unbekannter Mann hört das Wort, der Herr braucht sie. Und sofort stellt er die gewünschten Tiere, die Eselin mit dem Füllen, zur Verfügung. Und seiner Autorität fügt sich auch das Tier, auf dem zuvor niemand geritten ist. Mit diesem Einzug in Jerusalem erteilt Jesus den Methoden der Verschwörer und der Eiferer, eben den Zeloten, die nur auf eine Gelegenheit zum Kampf gegen Rom warteten, eine Absage. Alles, was unter die Wirkung der Autorität Jesu kommt, wirkt immer nur zum Guten. Wo sein Wille geschieht, da ändern sich die Menschen und die Dinge zum Besseren. Leider beachtet der Mensch diese Kausalität viel zu wenig. Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort, das heißt, wenn das Gefäß nicht sauber ist, wird alles schlecht, was man hineinfüllt. Und das gilt auch für den menschlichen Willen. Wenn der Wille nicht strikt auf Gott ausgerichtet ist, so haben alle religiösen und moralischen Bemühungen einen Keim der Bitterkeit in sich, der das ganze Leben verdirbt. Denn von Natur ist auch der Wille des Menschen böse. Da hat jener Sozialethiker recht, der den sarkastischen Satz geprägt hat, müssen wir nicht damit rechnen, dass es einmal heißt, und der Mensch sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war vielleicht gut gemeint, aber es hatte verheerende Folgen. Muss man das nicht bei allen großen Werken des Menschen sagen, die der Mensch ohne Übereinstimmung mit dem Willen Gottes getan hat? Das moderne Lied hat recht, wenn es sagt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Was hat der Mensch aus der Schöpfung Gottes gemacht? Als die Welt noch jung war, noch die klaren Spuren Gottes trug, wollten Menschen schon so klug und ewig sein wie er. Und bevor sie es versuchten, fühlten sie sich stark genug. Doch wohin es führte, merkten sie erst hinterher. Jawohl, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Welcher Art ist also die Autorität Jesu, wenn sie nicht so ist wie die der Welt? Jesus hat die Autorität dessen, der sich seiner Sache gewiss ist. Seine Worte sind vollmächtig. Seine Aussagen haben Überzeugungskraft. Sie lassen nichts offen. Er kann sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Wenn Jesus so spricht, gibt es keine Diskussion, denn die Wahrheit muss für sich selbst sprechen. So mussten auch Tempelwächter, die die Redetalente gewohnt waren, sagen, Niemand hat je so geredet wie dieser. Das ist Vollmacht. Das ist Geltung. Das ist Zuständigkeit. Das ist Autorität. Aber Jesus ist auch ein Mann, der seine Redlichkeit und Lauterkeit unter Beweis gestellt hat. Keiner konnte ihm irgendetwas Böses nachsagen. Keiner konnte ihm einer Sünde zeihen. Und wie hat er alle seine Kräfte in den Dienst für den Menschen gestellt? Keiner hat von ihm Hilfe erwartet und sie nicht erhalten. Er half, er heilte, er tröstete, er vergab Sünden. Das, was er sagte, das war er auch. Das, was er sagte, das tat er selbst auch. Bei ihm klaffte keine Kluft zwischen seinem Reden und seinem Tun, wie das bei uns oft der Fall ist. Er führt den Kampf bis zum bitteren Ende, bis zum Tod am Kreuz. Er kannte ja seinen Weg. Sein Ziel war Golgatha. Es ging ihm nicht um vordergründigen, kurzfristigen Erfolg. Er wusste, was er wollte und was er sollte. Er durchschaute die Versuchung Satans nicht nur damals bei der Versuchung in der Wüste, sondern auch hier vor den Toren Jerusalems. Der Jubel der Menge konnte ihn nicht beeindrucken. Er ließ sich nicht vom Taumel der Ehre und der Macht fortreißen. Er entzog sich menschlicher Zudringlichkeit. Er wusste wohl, dass er nicht unterwegs war zur Macht und zur Herrlichkeit, nicht zur Führerschaft und zum Königtum. Zunächst noch nicht. Er war unterwegs hin zum Kreuz. Sein Ziel war die Erhöhung am Kreuz und nicht die Erhöhung durch eine unbeständige Menschenmenge. Seine Geradheit und Zielstrebigkeit, seine Unbestechlichkeit und Furchtlosigkeit, seine Hingabe und Selbstlosigkeit, die Lauterkeit seiner Motive, seine Friedfertigkeit und seine Liebe, das alles hat unzählbare Menschen überzeugt. Seine Worte und Taten umfassten alles, was wir als göttlich erkannt haben, sodass er uns zum Maßstab des Göttlichen geworden ist. Nie hat Jesus seine Autorität einem Menschen aufgezwungen, wie es bei uns gang und gäbe ist. Wir sind sehr schnell bereit, jemanden ganz massiv zu beeinflussen und zu überreden. Sehr hartnäckig versuchen wir oft, unsere Meinung auch dem anderen aufzudrängen. Aber das ist nicht die Art Gottes. Das war auch nicht die Art Jesu. Seine Autorität musste vom Menschen selbst erkannt und anerkannt werden, ohne irgendwelche rhetorische Beeinflussung, wie bei jenem römischen Hauptmann, der da sagte und erkannte: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. In den Synagogen sagten sie von ihm: Er lehrt mit Vollmacht und nicht so wie die Schriftgelehrten. Als er aufgefordert wurde, seine Autorität, seine Vollmacht zu beweisen, da fragte Jesus ihn nach der Vollmacht des Johannes. Man antwortete ihm ausweichend: Wir wissen's nicht. Und so verweigerte er auch die Auskunft über die Herkunft seiner Vollmacht. Denn die Heuchler konnten sich die Antwort ja selbst geben, wenn sie ehrlich waren. Haben Sie es denn nicht täglich sehen und miterleben können, was und wie er es tat? Konnte einer die Taten verrichten, die Jesus ohne von Gott dazu bevollmächtigt zu sein tat? Und gerade die Geschichte des Einzugs Jesu in Jerusalem zeigt uns so viel von der Art seiner Autorität, seiner Vollmacht, seiner Geltung. Wir sehen an ihm nur Sanftmut. Keine Drohung oder Zwang. Jesus wirkt durch die Autorität der Wahrheit, der sich der Mensch beugt, wenn er sie erkennt. Und dieser Ritt Jesu auf dem Esel war dem Volk Gottes auch zum Zeichen gegeben, dass sie aus dem Wort Gottes im Vergleich mit seinem Tun hätten erkennen können. Die Wahrheit, die Autorität, die Vollmacht des Wortes Gottes stand hinter dem, was Jesus auch hier tat. Wenn Gott handelte und den Menschen sich offenbaren will, dann knüpft er immer an sein bisheriges Reden und sein Handeln an. Wenn wir Jesu Einzug in Jerusalem verstehen wollen, so müssen wir die Linien Gottes bis in die Propheten hinein zurückverfolgen. Und dort finden wir dann die Erklärung. So hat der Herr seinem Volk ganz bestimmte Zeichen gegeben, an denen sie den Messias hätten erkennen können. Durch die Propheten hat Gott schon den Geburtsort des Messias genau bestimmt. In Micha 5, du Bethlehem Ephrata, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und auch die Geburt selbst war zeichenhaft vorbestimmt, Jesaja 7. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Auch dieses Wort, das in unserem Text als Zitat aus Zacharia aufgezeichnet ist, ist ein solcher Hinweis in Vers 5. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Eigentlich hätte schon jedes Kind nach dieser Beschreibung den wahren König erkennen können. Es ist der, der auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einziehen wird. Wie einfach, wie schlicht und unkompliziert ist doch dieses Zeichen. Und wer damals die Schrift kannte, und die hat man ja damals vielfach auswendig gekannt, der musste doch diese klare Sprache Gottes verstehen und das Zeichen erkennen, als Jesus hier in Jerusalem einzog. Dazu gehörte doch kein Verstand der Weisen, sondern einfach nur das Vertrauen in die Wahrheit des Wortes Gottes. Die Autorität des Wortes Gottes stand doch hinter Jesus und hinter seinem Tun. Wie konnte dieses Zeichen übersehen werden? Aber es wurde genauso übersehen, wie man es auch heute übersieht. Gott mit seinem Anspruch an uns passt einfach nicht in unseren Kram. Wir lassen Gott gerne den lieben Gott sein, der in der Ferne regiert, schaltet und waltet, wenn er nur uns damit in Ruhe lässt. Man ist sehr schnell bei der Hand und bekennt scheinbar demütig, Gott ist doch so groß und für mich kleinen Erdenwurm unerreichbar. Er wird sich doch nicht um mich nichts kümmern. Und so geht man zu Gott selbst auf Distanz. Und deshalb kann man dann auch Gott als solchen gelten lassen. Mit Jesus aber, der letzten Offenbarung Gottes, können die meisten Menschen nichts anfangen. Mit Recht sagte Pascal, wir können Gott erkennen, ohne unser Elend zu erkennen. Oder unser Elend ohne Gott zu erkennen. Oder auch Gott und unser Elend, ohne das Mittel zu erkennen gegen unser Elend. Aber wir können nicht Jesus erkennen, ohne alles zugleich zu erkennen. Gott und unser Elend und die Heilung unseres Elends. So ist Jesus nicht nur das große Wort von Gott an uns, er ist auch der große Weg für uns zu Gott. Soweit Pascal. In Malaysia half während des Zweiten Weltkrieges ein freundlicher Eingeborener einem geflüchteten Kriegsgefangenen den Weg zur Küste und von dort aus in die Freiheit zu finden. Die beiden Männer stolperten durch fast undurchdringlichen Dschungel. Weder die Spur menschlichen Lebens noch ein Pfad waren zu erkennen. Der Soldat war so sehr erschöpft, dass er sich fast streitsüchtig an seinen Begleiter wandte. Weißt du genau, dass dies auch der richtige Weg ist? Die Antwort kam im gebrochenen Englisch. Hier kein Weg. Ich bin Weg. Kein ausgehauener Pfad war hier vorhanden, dem sie hätten folgen können. Keine Spur, der ihre Füße nachgehen konnten. Keine Fährte, die andere vor ihnen gegangen waren. Wenn der Soldat schließlich die versprochene Freiheit erlangen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Blicke fest auf den Mann zu richten, der sich seiner hier angenommen hatte. Er musste ihm folgen. Einen Weg gab es nicht. Ich bin der Weg, sagte der Eingeborene. Genau die gleichen Worte hat Jesus gesagt. Es war in der Nacht vor der Kreuzigung. Und wir hörten ja in der Lesung vor dem Gebet davon. Jesus hatte zu seinen betrübten Jüngern von der Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel gesprochen und dann hinzugefügt, ich bin der Weg. Gleichgültig, was die Zukunft den wenigen Getreuen bringen mochte, die in jener entscheidenden Nacht bei ihm waren, wenn sie sich nur vertrauensvoll an ihn hielten, konnte er sie sicher ans Ziel bringen. Er und nur er allein war der einzige sichere Weg. Die Welt wird immer verworrener und chaotischer. Altvertraute Wegweiser verschwinden. Erprobte und vertraute Pfade versinken. Das Leben gleicht mehr und mehr einem Dschungel. Aber er lebt, der uns auch heute ansieht und sagt, ich bin der Weg zum Vater. Mit aller Macht hat Jesus damals das Volk, das sich Gottes Volk ja nannte, gleichsam zur Entscheidung gedrängt, hat sie gefragt, wollt ihr mich oder wollt ihr mich nicht? Euer Wunderdoktor, euer Lieblingsredner, euer Modeprediger will ich nicht sein. Ihr müsst jetzt Farbe bekennen, ob ihr für oder gegen Gott seid. Und das kommt darin zum Ausdruck, ob ihr mich annehmt. Und ihr Lieben, ist das, was Jesus hier will, durch die Jahrhunderte dazwischen geringer geworden? Hört er auf, so wie er dort in Jerusalem einzieht, auch von uns eine wirkliche und echte Buße und Umkehr und eine Wendung zu ihm hin zu fordern? Ist es genug, wenn er unser Trost ist in schweren Stunden? Oder unsere Erhebung in feierlichen Stunden? Oder will er doch nicht mehr? Will er etwas anderes sein als eine große Frage Gottes an uns, die Frage Gottes? Ein Altarbild zu sein in irgendeinem heiligen Winkel der Seele, vor dem man gelegentlich seine Andacht verrichtet, das war doch nicht sein Ehrgeiz. So wie Jesus dort auf Jerusalem loszieht, so geht er in seinen Worten geradewegs auch auf unser Herz los, auch heute durch sein Wort. Und er fragt uns, lasst du mich auch in dein Herz einziehen? Oder verweigerst du mir den Zutritt? Wohin willst du gehören? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder mit Gott, und das heißt mit Jesus im Licht, oder ohne Gott, und ohne Jesus in der Dunkelheit. Der Dichter des vorher zitierten Liedes mahnt weiter, lernen wir doch endlich aus den Fehlern der Vergangenheit. Fing nicht ohne Gott die Flut von Leid und Kriegen an? Floss nicht schon genügend Blut? Ist es nicht wirklich an der Zeit, Gott zu suchen, der allein uns Menschen ändern kann? Gott, der uns nicht nötig hatte, will doch ohne uns nicht sein, auch wenn wir oft lieber unsere eigenen Wege gehen. Er lässt uns nicht laufen, lädt uns immer wieder zu sich ein. Kann uns eigentlich denn etwas Besseres geschehen? Mehr noch als die Luft, die uns umgibt und die uns leben lässt, brauchen wir die Nähe Gottes jeden Augenblick. Und wer nicht ersticken will, der macht am besten heute fest, dass er mit Gott leben will, dann lernt er Stück um Stück, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Und wenn wir Gott sagen, dann meinen wir Jesus, der allein der Weg zu Gott, dem Vater ist. Wer Jesus nicht so erlebt hat, nämlich in der Hinwendung zu ihm, in Buße und Beugung, der hat ihn überhaupt noch nicht wirklich erlebt. Feierstunden der Seele können auch Goethe, Mozart oder Beethoven uns verschaffen. Über die Alltagswelt für einen Augenblick uns erheben können auch Homer oder Haydn oder Händel. Unsere Leiden und Sorgen uns vorübergehend vergessen zu lassen, kann ein gutes Buch bewirken, eine erhebende Musik oder auch ein guter Film. Jesus will aber mehr. Jesus will, dass wir ihm unser Leben übereignen, unser Leben mit all unseren Sünden, Nöten und Sorgen. Und gerade das fällt uns oft so schwer. Gerade das, was uns quält, das Dunkel in unserem Leben, das Schwere, das Leidvolle, das Böse, das geben wir so schwer heraus. Warum eigentlich? Weil Satan uns so verblendet hat, dass wir meinen, wenn wir das täten, das wäre unser Untergang. Aber es ist nicht unser Untergang, es ist unser Glück, es ist unsere Befreiung in jeder Hinsicht. So verblendet war auch die Masse damals. Sie stimmten nur für einen Brotkönig. Sie wollten einen König, der ihnen im Augenblick Erleichterung schaffte. Einen König, der das tat, was sie von ihm erwarteten. Dazu aber hat sich der Herr nicht hingegeben. Denn das hätte ihn vom Ziel abgebracht und hätte uns die Erlösung gekostet. Gott hatte Größeres für das Volk vor. Und ihm gefiel es nun einmal, uns auf dem Weg des Kreuzes Jesu zu erretten und zu erlösen. Und Jesus ging diesen gottgewollten Weg im Gehorsam bis zum bitteren Ende. Nichts konnte ihn davon abbringen. Weder das Hosianna-Rufen der Menge hier, noch das Kreuzige ihn der gleichen Menge ein paar Tage später. Für ihn machte es keinen Unterschied, ob er ihr Idol oder ob er ihr Opfer war. Er reitet weiter auf dem Weg nach Golgatha ohne Verbitterung, ohne Verachtung gegenüber den Menschen. Wer hatte nun recht? Die weltlichen oder religiösen Autoritäten seiner Zeit oder Jesus? Die Geschichte hat ihn und nicht seine Kritiker gerechtfertigt. Und wie begegnet er der Stadt Jerusalem? Im Mitleid weint er über sie. Die Stadt war aufgebracht, erschreckt und Jahre später wurde sie zerstört, wie Jesus unter Tränen vorausgesagt hatte. Sie wurde zerstört, weil sie sich gegen alles stellte, wofür Christus gekämpft hatte. Die Geschichte hat ihm Recht gegeben, ihm und nicht der Stadt Jerusalem. Mit welcher Autorität begegnete Jesus den Frommen seiner Zeit? Mit scharfen Worten reinigte er den Tempel, in dem man nur noch sich selbst lebte, Geld verdiente, Macht ausübte, während die Blinden und Lahmen ohne Hilfe blieben und die Verzweifelten keinen Trost empfingen. Er trieb sie aus mit der Schärfe seiner Worte, um den Tempel wieder seinem rechtmäßigen Gebrauch zuzuführen. Auch hierin hat ihn die Geschichte gerechtfertigt, denn Tempel und Priesterschaft wurden weggefegt. Aber seine Gemeinde bleibt, auch wenn sie selbst oft eine Reinigung mit gleichem heiligen Zorn Gottes brauchte. Jesu Autorität ist nicht schwach oder hilflos, weil er scheinbar niemanden zwingt. Die Zeit erweist, wer Recht hat. Autorität heißt, die ewige Wahrheit sagen, der letztlich niemand widersprechen kann. Dem ewigen Recht dienen, das schließlich von keiner Macht überwunden werden kann. Und Jesus ist stärker und er überwindet auch unsere Herzen. Gott sei Dank dafür. Seiner Autorität können wir uns getrost anvertrauen, denn niemals gebraucht Jesus seine Vollmacht für sich, sondern nur, um uns Menschen zum Heil zu verhelfen. Kann Gott uns mehr bieten? In Jesus, seinem Sohn, gab er uns wirklich alles, wie Paulus in Römer 8 sagt, er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jesus Christus ist mein Herr, er ist unser Herr und er will auch dein Herr sein. Gott ist die einzige Autorität, die sich nicht verändert. Er steht zu seinem Wort auch heute. Auf welche Autorität setzen wir? Es gibt so viele Autoritäten in dieser Welt. Setzen wir auf die Politik? Setzen wir auf Parteien? Setzen wir auf Wissenschaft und Technik? Setzen wir auf Religion? Sie sind alle unbeständig und halten nicht, was sie versprechen. Auch die religiösen Autoritäten nicht. Gilt uns das Wort einer Kirche mehr als das Wort Jesu? Auch große Männer der Kirchen sind nur Menschen wie die religiösen Führer jener Zeit. Erkennen wir aber Jesus als die einzige wirkliche Autorität an, der wir gehorchen wollen, dann sind wir auf dem rechten Weg. Amen.